Johnny Cash war ein Country-Sänger von früheren Zeiten. Also er galt schon als relativ alt, als ich Jugendlicher war. Und ja, also er hatte viele ernste Lieder, hat auch mitunter sozialkritische Lieder gesungen, aber er hatte auch einige lustige Lieder in seinem Repertoire. Und ein Lied davon heißt One Piece at a Time, ein Stück nach dem anderen. Und er singt die Geschichte von einem, der in einer Fabrik arbeitet, wo Cadillacs hergestellt werden. Cadillacs sind seit jeher in den USA das Luxusauto schlechthin, ganz große Schiffe. Also wer ein Cadillac gefahren ist, der war was, ne? Und er singt von diesem Mann, der in dieser Fabrik arbeitet, der sagt aber, ach, diese Cadillacs, die ich baue, die sind so schön, aber ich werde mir niemals so ein Auto leisten können. Dann hecht der Mann einen Plan aus, denkt, das wird denen nicht so auffallen, wenn immer wieder mal ein Stückchen verschwinden sollte. Und erzählt dann, ja, ich rechne, bis ich in Ruhestand gehe, kann ich alles für ein Auto zusammen haben. Und über die Jahre hinweg nimmt er immer wieder so ein Stück mit. Und als die Zeit dann gekommen ist, ist er mit Freunden zusammen, die wollen das Auto zusammenbauen, aber die stellen gewisse Schwierigkeiten fest. Das Getriebe ist von 1953, aber der Motor ist von 1973. Und auf der einen Seite haben sie zwei Scheinwerfer übereinander, auf der anderen Seite ist nur ein Scheinwerfer. Und lauter solche Dinge kommen auf. Irgendwie schaffen sie es, das Auto trotzdem zusammen zu basteln. Und er singt also, dass die Leute ganz schön geguckt haben, ganz schön gelacht haben, als er mit dem Auto durch die Stadt gefahren ist. Die an der Zulassungsstelle haben ihn gar nicht gemocht, weil die Zulassung für das Auto wog etwa 60 Pfund. Und am Ende des Liedes fragt jemand ihn, welches Modelljahr sein Auto ist. Und er sagte, na, es ist ein 49, 50, 51, 52, 53, 54 und zählt diese ganze Jahre auf. Und das Lied endet damit, dass das ausklingt, während er noch verschiedene Jahre aufzählt. Ja, Stückwerk. Ein Teil hier, ein Teil da. Dinge, die nicht zusammenpassen. Dinge, die ja, einfach nicht vollendet werden können. Stückwerk ist immer wieder so eine Sache. Im Duden wird Stückwerk mit recht unvollkommen und daher unbefriedigend sein. Oder dass es auch bleibt. Und ist es nicht wirklich so? Stückwerk. Unvollkommen und unbefriedigend. Wenn ein Handwerker kommt und anfängt, ein Projekt im Haus zu machen, aber dann bekommen sie einen dringenden Anruf, die müssen unbedingt zu einer anderen Baustelle. Und die lassen alles stehen und liegen. Man denkt, ach du meine Güte, wann wird das endlich fertig? Ich will nicht dieses Stückwerk von diesem Projekt. Ich will, dass es vollendet wird. Und man kennt das sicherlich auch von verschiedenen Renovierungen in der Wohnung. Die ganze Aufwand, alles auszuräumen und zu malern, die ganze Arbeit zu machen. Aber dann, wenn es endlich soweit ist, freut man sich richtig. Ja, das ist, wie wir es haben wollten. Frisch, schön, ja, im gewissen Sinne zumindest vollkommen. Endlich da, wo wir sein wollten. Nun, über die letzten zwei Sonntage habe ich aus 1. Korinther 13 gepredigt, eingebettet in diese größeren Reihe von 1. Korinther 12 bis 14. Also nächste Woche geht es dann im Kapitel 14 weiter. Und Paulus spricht in diesem größten Abschnitt über die Geistesgaben und die Bedeutung der Geistesgaben für die Gemeinde. Aber es ist kein Zufall, es ist kein Unfall, dass er mittendrin in seinem ganzen Rede über die Geistesgaben ganz ausführlich dieses wunderschöne Gedicht, viele würden sagen, das schönste Kapitel der Bibel, 1. Korinther 13, über die Liebe stehen hat. Er spricht über die Bedeutung der Gaben, aber sagt dann, dass es etwas noch viel Wichtigeres gibt. Ich lese 1. Korinther 13. Dazu zeige ich euch einen überragenden Weg. wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prallt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt. Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Vor 14 Tagen haben wir besonders den ersten Abschnitt von diesem Gedicht angeschaut, wo Paulus davon spricht, dass die Gaben durchaus gut und wertvoll sind. Aber selbst wenn die Gaben noch so ausgeprägt sind, noch so mächtig sind, wenn sie nicht aus der Liebe getrieben werden, wenn sie nicht aus der Liebe getragen werden, ist das alles für nichts. Und in dem zweiten Abschnitt spricht er über die Natur der Liebe. Sie gibt nicht auf und sie hält durch. Und heute wollen wir den dritten Abschnitt näher betrachten. Hier spricht Paulus darüber, wie die Liebe nicht Stückwerk ist, sondern vollkommen. Nun, der Vers 8, der funktioniert als ein bisschen als eine Verbindung zwischen dem zweiten und dem dritten Abschnitt. Ich möchte jetzt die Verse 8 bis 10 nochmal lesen. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt. Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Nun zum Beginn da, die Liebe hört niemals auf. Da würden die meisten von uns zumindest einigermaßen mitgehen können. Nun natürlich, wir werden alle mindestens Beispiele davon kennen und die meisten von uns auch persönliche Erfahrungen damit gemacht haben, wo man sagt, na, da hat die Liebe doch aufgehört, gerade zwischen zwei Menschen, wo da keine liebevolle Beziehung mehr besteht. Nun, da muss man sagen, das ist ein Beispiel dafür, dass wir als Menschen unvollkommen sind. Wir leben nicht die vollkommene Liebe, wie Gott uns liebt. Aber in diesem Kapitel, also in diesem Gedicht, lädt Paulus dazu ein, und das ist auch Gottes Wille für uns, dass wir diese vollkommene Liebe anstreben, dass wir es lernen, was es bedeutet, zu lieben, wie Gott liebt, und dass wir in dieser Liebe leben, in unseren Beziehungen mit anderen Menschen. Aber ja, die Liebe hört niemals auf, das klingt recht gut, aber die nächsten Aussagen, die er macht, die klingen für fromme Ohren ein bisschen merkwürdig. Prophetie hat ein Ende. Zungenrede verstummt. Erkenntnis hat ein Ende. Nun, Paulus hatte am Ende vom Kapitel 12 von Prophetie und auch von Zungenrede und manche anderen Gaben hatte er da aufgelistet und eben deutlich gesagt, dass diese Gaben wertvoll sind für die Gemeinde, dass sie da sind, um der Gemeinde zu helfen zum Aufbau, dass wir Christus in diese Welt hinein reflektieren können. Aber wieso sagt er dann, dass die aufhören werden? Ich denke, wir können kurz reflektieren, wozu diese Gaben gut sind. Erstens, Prophetie. Ich finde, das ist ein Begriff, der sehr häufig falsch verstanden wird. Wir verbinden Prophetie häufig mit einer Vorhersage der Zukunft. Oder zumindest, dass man irgendetwas sagen kann über jemanden, was kein Mensch gewusst hat, was nur auf wunderbare Art und Weise geoffenbart wurde. Nun, diese Dinge können zur Prophetie dazugehören, aber die machen die Prophetie nicht aus. Wenn man zum Beispiel die Propheten im Alten Testament liest, merkt man, ja, da sind die gewissen Stellen, wo Vorhersagen gerade über Jesus gemacht werden, nicht nur über Jesus, aber auch. Aber was man am allermeisten da findet, was am häufigsten vorkommt, ist, dass Menschen zur Umkehr aufgerufen werden. Menschen bekommen den Willen Gottes mitgeteilt und werden aufgefordert, Gott nachzufolgen, sich zu Gott umzukehren und sich von der Sünde abzuwenden. Johannes der Täufer war ein Prophet und seine Predigt: Kehrt um, lasst euch taufen. Also, und das ist das, wo er große Aufmerksamkeit von den Menschen bekommen hat. Nicht, weil er die Zukunft vorhergesagt hat, sondern weil er sie zu einer erneuten Hingabe an ihren Gott aufgerufen hat. Und laut Markus Kapitel 1, Vers 15 war die erste Predigt von Jesus: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist prophetisches Predigen. Das ist prophetisches Reden. Der Aufruf zur Umkehr. Der Aufruf zur Nachfolge. Nun, Paulus sagt auch, dass Erkenntnis aufhören wird. Aber was hier in fast allen Übersetzungen mit Erkenntnis wiedergegeben wird, ist das Wort, was an anderen Stellen einfach mit Wissen übersetzt wird. Heißt das, dass wir nichts mehr wissen werden? Nein, im Gegenteil. Es heißt, dass wir nichts mehr werden lernen müssen, wenn das Vollendete kommt. Denn wir werden alles wissen, was es zu wissen gibt. Dass Erkenntnis aufhört, heißt nicht, dass wir nichts wissen werden, sondern im Gegenteil, dass wir dann alles wissen werden. Das heißt auch, dass Zungenrede verstummen wird. Nun, Zungenrede ist etwas, was nun wahrlich nicht groß im Zentrum unseres Gemeindelebens steht. Aber das ist eine Gabe, die im Neuen Testament deutlich benannt wird und wo viele Menschen bis zu dem heutigen Tag auch erleben, dass sie beim Zungengebet in einer Sprache oder in Lauten sprechen, beten, die also keine Menschensprache sind oder jedenfalls eine Sprache, die sie nicht gelernt haben. Wenn ich anfange, auf Englisch zu beten, ist das keine Zungensprache. Wenn ich anfangen sollte, auf Burmesisch zu beten, das wäre Zungensprache. Aber das ist eine Gabe, wo die Menschen, die sie praktizieren, die sie diese Gabe bekommen haben, merken, dass sie im Gebet einen tiefen Trost erleben, eine tiefe Gewissheit über die Nähe Gottes und dass sie dadurch im Glauben gestärkt werden. Aber auch da, sagt Paulus, wird verstummen. Das wird aufhören. Nun, warum werden diese Dinge aufhören, wenn sie so gut sind für uns? Aber in Vers 10 sagt er eben, wenn aber das Vollendete kommt, vergeht das Stückwerk. Vollendet. Zum Beginn habe ich diese Duden-Definition von Stückwerk verlesen, wo es heißt, dass etwas, was unvollendet ist. Also, wenn das Vollendete kommt, wird das Stückwerk aufhören. Aber dann ist die Frage, was ist das Vollendete? Es gibt verschiedenste Theorien, die unter Theologen diskutiert werden darüber, aber ehrlich gesagt sehe ich überhaupt keine Alternative dazu, dass das Vollendete Jesus selber ist. Weil was ist sonst überhaupt vollendet? Aber Jesus, der als Mensch gelebt hat, der für uns gestorben ist und der leibhaftig von den Toten auferstanden ist, er ist vollendet. Und durch das gesamte Neue Testament, von Jesus über Petrus, über Paulus und die anderen, wird es immer wieder deutlich gemacht. Jesus kommt wieder. Wir dürfen uns darauf verlassen. Das ist seine Verheißung. Freilich, manche Leute sagen, 2000 Jahre, wird endlich Zeit, also wo bleibt er denn? Ich habe keine Ahnung, wie lange es noch dauern wird. Aber eins kann ich dir sagen, wenn er es versprochen hat, wird er Wort halten. Und darauf dürfen wir uns freuen. Wenn er für uns wiederkommt, dann kommt das Vollendete und dann vergeht das Stückwerk. Ja, Paulus hat es an einer anderen Stelle mit einem anderen Gedicht auch sehr zutrefflich beschrieben. Das ist ein Text, den wir neulich in der Bibelstunde behandelt haben. Wieder ein Text, wo wir nicht wissen, ob Paulus den selber gedichtet hat oder ob er das Gedicht zitiert. Aber ich finde es so passend an dieser Stelle. Philipperbrief, Kapitel 2, ich lese die Verse 6 bis 11. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Es gibt nur einen, der vollkommen ist, und das ist Jesus. In ihm haben wir Leben und Hoffnung. Jesus, der bereit war, sein Leben für uns zu geben, dass wir Gnade, Hoffnung und Erneuerung erleben dürfen. Und am Ende von diesem Kapitel, Vers 13, heißt es, für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Warum ist eigentlich die Liebe die größte unter ihnen? Na, überleg's dir. Wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus Christus. Aber das heißt, wir glauben an etwas, was wir noch nicht sehen. Und wir vertrauen darauf. Wenn das Vollendete kommt, werden wir in dem Sinne nicht mehr Glauben brauchen. Du hast vielleicht gehört, dass es eine Person, was weiß ich, Angela Merkel gibt. Du hast Bilder im Fernsehen gesehen und so weiter. Also du glaubst wirklich, dass es diese Person gibt. Aber wenn du sie live siehst, dann weißt du ganz genau, dass es keine Animationen waren, die dich reingelegt haben oder etwas derartiges. Dann werden wir nicht mehr glauben in dem Sinne, denn wir werden ihn sehen Angesicht zu Angesicht. Hoffnung ist etwas unwahrscheinlich Wichtiges für uns als Menschen, für uns im Glauben. Unsere Hoffnung ist immer auf die Zukunft orientiert. Aber dann, wenn wir mit ihm zusammen sind, brauchen wir nicht mehr hoffen. Unsere Hoffnung wird erfüllt sein. Glaube und Hoffnung werden in der Form nicht mehr notwendig sein, werden in der Form nicht mehr sein. Aber die Liebe Liebe wird dann keineswegs aufhören. Im Gegenteil, sie wird uns umso deutlicher werden. Und wir werden auch in der Liebe vervollkommnet werden. Glaube wird zum Schauen, Hoffnung wird Gewissheit und die Liebe im Himmel wird ungetrübt scheinen. Deswegen ist die Liebe die größte unter ihnen. Wir dürfen daran glauben. Wir dürfen darauf hoffen. Und wir dürfen unser Leben danach ausrichten. Denn in ihm finden wir Gnade und Erneuerung. Amen. Wir wollen zum Segensgebet aufstehen. Herr, wir danken dir, dass deine Liebe so groß ist, dass sie so unendlich ist, dass sie vollkommen ist, so wie du vollkommen bist. So bitten wir dich, Herr, komme du, rede du mit uns, begegne uns, berühre uns, nicht nur hier und jetzt, sondern Tag für Tag. Herr, stärke du uns im Glauben, frische du unsere Hoffnung auf und hilf uns, Herr, so zu lieben, wie du uns geliebt hast. Wir bitten dich, Herr, dass du mit uns gehst in diese Woche, dass du uns Kraft schenkst, dass du uns begleitest, dass dein Name verherrlicht wird in allem. So segne, behüte und bewahre uns, Gott, der allmächtig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag noch. Ich weise nochmal auf unsere Umfrage hin. Wären sehr dankbar, wenn ihr die möglichst digital, aber wenn es sein braucht, auch analog ausfüllt.